Wir haben ein volles Programm, Halleluja. Wir haben ein volles Programm, es wird uns nicht langweilig. Heute ist das Thema auf der Suche nach Jesus. Wir werden auf der Suche uns begeben und wir werden Jesus finden, wenn wir richtig suchen. Heute nennt man in der Christenheit, in der Kirche draußen Erscheinungstag oder Erscheinungsfest. Jesus ist erschienen und da kommen die Weisen von Morgenland und beten Jesus an. Das ist also ein großartiger Tag. Im Koran steht sogar, dass als die Weisen aus nach Bethlehem kamen und sie haben den Jesuskind befragt und hat ihnen geantwortet. Stell mal sowas vor, so gläubig sind die Moslems. Sie haben befragt und Jesus hat alle ihre Fragen beantwortet. Das kommt aus dem Thomas-Evangelium. Aber im Koran ist das festgehalten. Auf der Suche nach Jesus. Wer ihn sucht, der wird ihn finden. So du mich von ganzem Herzen suchst, ich will mich von dir finden lassen, hat der Herr gesagt. Und egal wer das ist und woher du kommst, du findest das den Herrn Jesus. Dann am Mittwoch haben wir das Thema, gib deine Rechte nicht auf. Du hast Rechte. Also du darfst deine Rechte nicht aufgeben. Du musst so lange prozessieren und so lange Widerspruch einlegen und so lange widerstehen, bis du Recht bekommst. Recht haben ist eine Sache und Recht bekommen ist eine andere Sache. So, dann am Freitag haben wir noch das Thema, was reflektiert deine Seele? Weißt du, unsere Seele ist wie in so einem Spiegelbild. Was strahlen wir ab? Was für eine Ausstrahlung hast du? Denk drüber nach. Am Samstag haben wir dann das Thema, lebe einen anderen Lebensstil. Du musst nicht mehr wie Deutscher leben oder wie Amerikaner oder wie Russe oder wie Chinesen oder wie Spanier. Nein, du sollst einen anderen Lebensstil leben, als die Welt lebt. Wir sind berufen für was Größerem und Höherem. So, das sind die Themen. Und nächsten Sonntag, so Gott will und wir leben. Das ist Samstag. Am Sonntag, den 13. werden wir das Thema haben. Das Leben ist voller Veränderung. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Aber wir wissen, wer die Zukunft in der Hand hält. Das ist unser Herr Jesus Christus. Vater, ich segne diesen ersten Gottesdienst in diesem Jahr und ich preise dich und ich bitte dich um Beistand und ich bitte um Hilfe, um die Leitung des Heiligen Geistes und um deinem Segen, denn an deinem Segen ist alles gelegen. Herr, wir wollen offen sein für dein Wirken, auch in diesem Jahr. Rede, Herr, wir möchten unsere Ohren auf dich richten. Wir möchten dein Wort beherzigen, dein Wort annehmen, dein Wort glauben, deinem Wort vertrauen. Dein Wort soll unseres Fußes Leuchte sein. All diese Sonntage, die wir hier in diesem Hause, in dieser Gemeinde, in diesen Gottesdiensten haben werden. Segne aber auch alle Christen und alle Gläubigen in dieser Stadt und in diesem Lande, alle, die dich suchen von ganzem Herzen. Segne sie alle und begegne ihnen allen. Ich bitte dich, Herr Jesus Christus. Amen. Wo findet man Jesus? Das ist die große Frage. Wo findet man Jesus? Die Weisen aus dem Morgenland kamen und sie sagten, wo ist der neugeborene König der Juden? Die waren auf der Suche, sie waren schon schlau, aber die wussten, da gibt's noch mehr, das ist noch nicht alles, was wir wissen. Und wo findet man Jesus? Interessant ist, dass Matthäus schreibt das Evangelium an die Juden, ganz besonders, und dass er gerade die Weihnachtsgeschichte völlig anders erzählt als der Lukas. Matthäus erzählt ganz anders. Und wer sich da besser und mehr informieren möchte, dem empfehle ich unsere Internetbibelschule oder Gemeindebibelschule, das Matthäus-Evangelium. Da werden die Dinge aufgearbeitet, noch viel intensiver und mehr. Also Matthäus erzählt das Evangelium total anders, und zwar speziell für die Juden. Und bitte passt auf, das, was ich heute verkündige, sehr provokativ, sehr herausfordernd. Weißt du, da kommen Weisen aus dem fernen Osten, aus Babylon und Ekbatana, Persien oder wo sie auch immer herkamen, das ist jetzt dahingestellt, und sie sagen, wo ist der König der Juden? Lukas erzählt mit dem Kaiser Augustus. Da fängt er an, und dass die römische Steuerforderung eingetrieben wird und so weiter. Aber Matthäus erzählt von den Sterndeutern, von den Magiern letztendlich. Astrologen waren das, die in den Himmel geguckt haben und die haben seinen Stern entdeckt. Und anstatt von Herodes und so weiter, total anders. Matthäus erzählt nicht von Jerusalem, sondern er erzählt von Bethlehem. Also er geht weg von Jerusalem, denn das Evangelium geht weg vom Judentum. Das Evangelium geht jetzt zu den Heiden, zu den Nationen. Und deshalb, das ist schon die Einleitung auf die Mission. Nach Ghana kommt er, Halleluja. Praise God. Oder Afrika, oder Äthiopien, oder wo auch immer. Zunächst, die Sterndeuter. Weißt du, das sind keine Frommen, die jeden Sonntag in die Kirche sitzen. Die gucken in den Himmel und beobachten abends, nachts die Sterne. Und dann fragen sie, wo ist der neugeborene König der Juden? So schlau waren sie, dass sie es entdeckt haben. Da muss in Israel was passiert sein. Bei den Juden ist ein König geboren, ein Messias geboren. eine hohe Persönlichkeit. Und wenn schon die Sterne, diese Konstellation oder dieser Nova oder dieser Komet war, egal was es war, wir haben seinen Stern gesehen. Wo ist er? Du siehst doch gerade, der Himmel bezeugt, dass Jesus gekommen ist. Sogar die Planeten bezeugen, er ist gekommen, dieser Messias, dieser Heiland. Obwohl sie Heiden sind, sie kommen nach Jerusalem und suchen bei den Juden das Heil. Aber die haben gar keine Ahnung. Die sind unterbelichtet alle, miteinander. Weißt du, die haben keine Ahnung. Obwohl Engel kamen und Engel den Hirten erschienen sind. Und die Hirten haben sich überall verstreut und überall, wo sie hinkamen. Stellt euch mal vor, was wir gesehen haben. Die Engel haben gesagt, euch ist heute der Heiland geboren. Und wir haben das Baby gesehen und die Mutter gesehen und die Windeln gesehen. Gott ist menschlich geworden. Aber die in Jerusalem haben nichts davon mitbekommen. Die haben weiter da ihre Gottesdienste zelebriert. Gott erreicht die, die er erreichen möchte. Sogar in den fernen Osten. Also ich würde mich nicht wundern, dass Japaner gekommen wären, Koreaner gekommen wären, Chinesen gekommen wären. Aus dem fernen Osten kamen die. Wo ist der neugeborene König der Juden? Jeder bibelkundige Jude weiß, was das bedeutet, wenn plötzlich die Heiden kommen. Jeder Jude wusste ganz genau, wenn die Heiden kommen, der Messias ist gekommen. Jesaja 60, Vers 6. Das ist das Ende der Tage, das Ende der Zeit ist, das was Neues beginnt. Jeder Jude hat genau gewusst, wenn die Heiden mal nach Jerusalem kommen und Gott suchen und nach Gott fragen, das ist Endzeit. Die Heiden werden nach Jerusalem kommen, heißt es hier beim Prophet Jesaja, um die Herrlichkeit des Herrn auf Zion zu schauen, aber das ist nichts zu sehen. Die wissen nichts. Und ganz Jerusalem erschrak, als sie hörten, dass da der Messias anscheinend geboren sein sollte. Man wusste, dass er kommen soll. Man wusste, wo er kommen sollte. Wenn ich in Jesaja 60 weiterlesen, Saba soll Gold mitbringen und Weihrauch und so weiter. Und sie verkünden die Ruhmestaten des Herrn. Also, die werden kommen von Ost und West und Nord und Süd, die Heiden. Manchmal warten die manche Israel-Fans bis heute. Ja, die Nationen müssen versammelt werden in Israel. Nein, das ist schon passiert. Die Nationen sind gekommen. Keiner hat es kapiert, bis heute. Die ganzen Israel-Fans haben nicht kapiert, dass die Geschichte schon weitergegangen ist, dass die Heiden gekommen sind. Und wir hören alle die großen Taten Gottes in unserer Sprache am Pfingsten. Wenn ein damaliger Leser, Bibelleser oder Bibelkenner davon hörte, dass Magier einen Stern gesehen haben, der aufgeht, da haben sie genau gewusst, das ist der Stern von Jakob, wovon der Bileam gesprochen hat. Der Stern von Jakob. Du, da kriegst Gänsehaut, wenn du das so liest. Gott erfüllt sein Wort. Da wusste man, ein Stern aus 4. Mose 24, Vers 17. Ein Stern geht auf Jakob auf, von Jakob auf. Ein Zepter erhebt sich in Israel. Ein König kommt. Und deshalb kommen diese Weisen. Wo ist der neugeborene König der Juden? Ein Rätsel deshalb, dass sie nichts in Jerusalem gesehen haben. Denn es ist der gleiche Himmel. Es ist die gleiche Gegend. Die anderen haben es gesehen, nur die Frommen haben es nicht gesehen. Für sie war ganz klar, jetzt erfüllt sie biblische Geschichte. Das Alte Testament geht in Erfüllung. Gottes Verheißungen kommen in Erfüllung. Der Stern des Messias ist aufgegangen. Wo ist der neugeborene König? Wir wissen nichts. Du siehst, so sind religiöse Menschen. Gott wirkt und sie haben keine Ahnung. Unterbelichtet. Unterbelichtet, tut mir leid. Die Heiden kommen und sie wollen das Heil sehen. Wo ist der neugeborene König? Wir wollen ihn anbeten. Weißt du, da ist auch gleich der Gegenspieler. Matthäus bringt es ganz toll, das Evangelium für die Juden. Und da ist gleich der Gegenspieler, der Herodes. Denn sein Thron ist ja bedroht. Wenn der neue König König wird in 30 Jahren, dann muss ich weg. Und dann versucht er, die Pläne Gottes zu vereiteln. Bei Herodes wird solch ein Verhalten deutlich und er will weg. Und kurze Zeit, nachdem er merkt, dass er betrogen worden ist von den Weisen, dann lässt er alle Knaben bei 2000 Knaben umbringen. Alle Jungs bis 2 Jahre müssen weg. Da könnte unter ihnen bestimmt der Messias sein. Aber was mich stört und was mich entsetzt und was mich stutzig macht, ist die Betroffenheit der Gläubigen, der Frommen, den Religiösen. Wir haben nichts gewusst. Nichts gewusst. Aber die haben die Bibel gehabt. Die haben gelesen. Die haben studiert. Die haben den Messias erwartet. Und als er da war, war niemand da. Und sie waren erstaunt, was die Weisen erzählen. Sie waren erschrocken auf, das war erstaunend, erschrocken. Schockiert waren sie, gelähmt. Jetzt erfüllt Gott die Verheißung und wir haben nichts begriffen. Wo waren wir denn? Haben wir geschlafen? Verpennt? Wer die Jesusgeschichte kennt, weiß natürlich, dass das auch ein Ende von Jerusalem ist. Und er kam zu den Seinen und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist das Ende von Jerusalem. Deshalb war der Schock so groß und so tief in den Knochen denen geraten. Jerusalem als Ort der Ablehnung. Hier ist auch ein Blick auf die Passion, was Matthäus schon hindeutet, wie sie Jesus behandeln werden. Sie werden ihn rausschmeißen, sie werden ihn nicht wollen. Jerusalem, Jerusalem. Das ist deshalb, hier geschieht etwas Heilsgeschichtliches, dass die Weisen gerade nach Jerusalem kommen. Wir wissen nichts, keine Ahnung. Und hier wendet Gott seine Geschichte wieder und er fängt wieder mit Bethlehem an und nicht mit dieser Königsstadt Jerusalem. Mit Bethlehem, da wo der David herkam. Das kleine Bethlehem stand damals völlig abseits im Schatten von Jerusalem. Die großen Gottesdienste und die großen Zeremonien und all der ganze Ritus und Kultus und Bethlehem. Und der bibelkundige Leser, der bibelkundige Mensch wusste ganz genau die Bedeutung von Bethlehem, den Vorzug von Bethlehem. Aus dir, Bethlehem, soll der Messias kommen. Aus dir, nicht aus Jerusalem. Aus dir, Bethlehem, da wo der David herkam. Jerusalems Geschichte nämlich geht auf David zurück. Und du siehst, was mit Jerusalem alles passiert ist. Salomo schon bringt allen möglichen Unzucht und Unfug nach Jerusalem. Und Jerusalem wird zu einer Götzenstadt, statt zu einer Gottesstadt. Erst David hat nämlich Jerusalem zu einer Festung gemacht, als er von den Jebusitern die Stadt eroberte, zum Zentrum seines Reiches. Aber dies hat sich total degradiert, diese Stadt. Sie abgewirtschaftet, sie war bankrott, zweimal zerstört. Und jetzt herrscht ein Vassal der Herodes. Bethlehem dagegen war schon immer die Stadt des Vaters Isai und des Stammvaters Davids. Der damalige Leser wusste ganz genau, wenn er das Matthäus-Evangelium las, er wusste ganz genau, dass die Stadt Jerusalem bald vor dem Niedergang steht, dass es bald vorbei ist. Denn wir lesen dann natürlich 24 Matthäus und so weiter, dass Jerusalem belagert wird, jener Ort, wo die Dynastie der Familie Davids herrschte und regierte, die zerbricht, die ist bereits schon zerbrochen. Die haben gar nicht kapiert, dass da ein Stammhalter aus dem Hause Davids geboren ist. Die haben nicht kapiert. Man wusste, dass es kommen wird, dass es aus Bethlehem kommen wird. Aber man ist nicht hingegangen, man hat sich nicht bewegt. Man hat sein Hintern nicht bewegt, die sind gar nicht rausgegangen. Auch als die Weisen gingen, ich wäre wenigstens mitgegangen, wenigstens die paar Kilometer, zu sehen, was da wirklich passiert ist. Ist das wirklich wahr? Wenn die schon so weit kommen, kann ich schon um die Ecke gehen und gucken. Aber nein, unsere lieben Jerusalem-Leute, die bleiben da, wo sie sitzen. Bei dieser Stadt ist immer so, einfach so, die wollen, aber die tun es nicht. Und das ist Religiöse, das sind religiöse Menschen. Gott beginnt dort ganz neu, wo David einmal als kleiner Junge war. Man hat David auch nicht gewollt. Man hat alle eingeladen, die großen Brüder und den kleinen David ließ man auf dem Feld von Bethlehem Schafe hüten. Er wurde dann von der Herde weggeholt, 1. Samuel 16 und so weiter. Und dann wurde er zum Herrscher gesalbt. Gott knüpft da die Geschichte an, wo es ganz klein angefangen hat. Du siehst, diese Linie mit David hat sich abgewirtschaftet, war bankrott. Und jetzt fängt Gott was Neues an in Bethlehem im Stall draußen bei den Hirten. Bethlehem ist der Ort der freien Erwählung Gottes gegen jegliche menschliche Berechnung und Versicherung. Weißt du, plötzlich macht Gott im Hinterhof was. Gott macht im Hinterhof Geschichte. Gott braucht nicht Jerusalem da auf der Höhe irgendwo. Nein, es ist der Ort der Wurzel Davids. Da begann Gott Geschichte. Der König Saul wurde verworfen, wir kennen diese Geschichte. Und jetzt hat Gott den David sich erwählt, weil der nach dem Herzen Gottes ein Mann war. Und jetzt Jesus kommt in diese Stadt Bethlehem, das Heil kommt zurück nach Bethlehem. Wir müssen diese Zusammenhänge verstehen. Bethlehem in Micha 5, Vers 1. Und du aber Bethlehem Ephrata, du fällst kaum auf in Judas Gebieten. Du fällst gar nicht auf. Du bist so klein und gering, der in Israel dein Herrscher soll da hervorgehen. Sein Ursprung liegt in grauer Vorzeit, in den Tagen der Frühzeit. Aus dir soll der Messias hervorgehen. Aus dir, Micha. Und diese Stelle haben die Weisen genau gelesen. Ja, das ist doch wahr. Wo ist er geboren? Also geht lieber nach Bethlehem, guck mal dort, vielleicht ist dort was passiert. Ja, wir haben gehört, die Hirten, da stand was in der Zeitung, in der Jerusalemer Post oder wo auch immer. Da ist was passiert, wir haben gehört, aber wir haben es nicht geglaubt. Wir haben es gehört, aber nicht geglaubt. Und das will Matthäus mit seiner Weihnachtsgeschichte bewirken. Den Zeitgenossen ganz klipp und klar sagen, die Verheißung Gottes erfüllt sich vor euren Augen und ihr kapiert es nicht. Gott handelt und ihr begreift es nicht. Seid ihr blind? Seid ihr von Dämonen besessen? Sieht ihr das nicht mit sehenden Augen? Der wirkliche König Israels ist geboren, die Heiden kommen, um die Herrlichkeit Gottes zu schauen und ihr schläft noch und träumt dahin von besseren Zeiten. In den christlichen Gemeinden hat auch schon damals der Platz, also was Matthäus sein Evangelium schrieb, hat schon der Platz stattgefunden oder diese Veränderung stattgefunden, dass die Heiden das Evangelium annahmen. Und es war eine große Freude, als sie hörten, Gott erbarmt sich unser. Das war eine große Freude. Und jetzt kommen die Weisen. Matthäus 2, Vers 1 bis 12 kannst du nachlesen. Ich werde diese Geschichte nicht lesen. Das kannst du als Hausaufgabe machen. Sie suchten Jesus. Auch die Heiden und Geschwister, auch die Heiden wussten von der Verheißung Gottes besser als die Juden. Warum? Weil Gott der Eva etwas gesagt hat. Und der Nachkomme, dein Nachkomme Eva, wird der Schlange den Kopf zertreten. Und alle Heiden, egal ob sie in Südamerika oder irgendwo in Pazifik, irgendwo auf einer Insel, sie wussten, da wird einmal einer kommen. Und der wird wieder die Brücke bauen zwischen Gott und Mensch. Und jetzt kommen Leute aus Babylon und sie wussten besser als die Juden Bescheid. Jetzt ist er da. Tut mir leid. Religiöse Menschen sind manchmal ahnungslos. Sie beten, sie glauben, sie freuen sich und wenn der Heiland da ist, sind sie nicht da. Ist der Zug abgefahren dann. Die Weisen gingen Jesus entgegen. Sie suchten Jesus. Sie suchten nicht die Juden, sie suchten nicht die Religion, sie suchten nicht die Rituale, sie suchten nicht irgendwelchen frommen Zirkus, sie suchten Jesus. Und Geschwister, genau das ist, was Menschen heute suchen. Die suchen nicht irgendwelche fromme Sachen, die Menschen suchen Erfüllung. Die Menschen suchen inneren Frieden, die Menschen suchen innere Freude, die suchen Kraft aus der Höhe. Das ist, was die Menschen suchen. Die suchen nicht Unterhaltung, das können sie im Theater, im Konzert besser finden, als in der Gemeinde, in der Kirche. Ich denke nur auch an den Kämmerer aus dem Moran, aus Äthiopien. Der Kämmerer kam, kauft sich ein Buch, liest es und verschlingt das Buch und er versteht gar nichts. In Jerusalem konnte ihm niemand sagen, von wem spricht der Prophet, von sich selbst oder von jemand anders. Da kommt so ein Hilfsprediger, so ein Wanderprediger, Philippus, vom Heiligen Geist da irgendwie abgesondert und sagt, verstehen Sie auch, was Sie lesen, Exzellenz? Ja, wie kann ich verstehen, wenn mich niemand anleitet? Und dann wird er angeleitet und dann weiß er plötzlich alles, was er zu tun hat. Das Wasser, was hindert mich, dass ich mich taufen lasse. Weißt du, es gibt geisterfüllte Menschen, es gibt geisterfüllte Gemeinden, die wissen, um was es geht. Aber die meisten religiösen Kirchen, Institutionen, Gruppen und so weiter, die haben keine Ahnung. Die machen Gottesdienst. Aber Gott ist lang ausgewandert, so wie hier in Jerusalem. Und dann dieser Kämmerer, plötzlich ist sein Herzenswunsch erfüllt. Oh, Jesus ist der Retter. Was hindert es mich, dass ich mich taufen lasse? Oder die Weisen, plötzlich sitzen sie da aus dem fernen Osten. Du musst vorstellen, diese Gebildeten mit großen Bärten, mit dem Turban und sonst welche, die aus Persien kamen, die sitzen zu den Füßen an der Krippe, zu den Füßen des Heilands und sie unterhalten sich mit Jesus. Ihr Herz ist erfüllt, sie sind glücklich, sie sind happy. Und dann tun sie ihre Schätze auf, sie tun ihr Herz auf und sie tun plötzlich, packen sie aus. Stellt euch mal vor, was wäre passiert, wenn sie dem hohen Priester die Gaben gegeben hätten. Weißt du, die hätten den Falschen unterstützt, den Falschen finanziert. Die hätten gerne kassiert. Und genau das ist, in Jerusalem will man das Geld haben, Weihrauch haben und die Myrte haben. Aber die wollen Jesus nicht haben. Das Geld kannst du nach Jerusalem bringen. Aber Jesus haben sie nicht. Schade. Schrecklich. Sie werden ihr Opfer losgeworden. Aber sie werden nicht mehr glücklich. Sie werden nicht froh nach Hause gezogen auf einen anderen Weg. Oder wie der Kämmerer, er zog seine Straße fröhlich weiter. Der wäre weiter. Und hätte gemurmelt seine Gebete. Aber der wäre nicht happy gewesen. Da hätte er ein Gebetsbuch noch mitgenommen. In Hebräisch womöglich. Aber Gott spricht nicht mehr Hebräisch. Gott spricht im Heiligen Geist. Halleluja. Und das haben die nicht kapiert. Die denken immer, Gott spricht Hebräisch. Du musst Hebräisch lernen, um die Bibel zu verstehen. Nein, du brauchst den Heiligen Geist, um die Bibel zu verstehen. Du musst nicht nach Israel pilgern, um Gott kennenzulernen. Gott ist da, wo zwei oder drei sich in seinem Namen versammeln. Tut mir leid. Ich suche Jesus nicht in Jerusalem. Wenn ich nach Jerusalem fahre und nach Israel fahre, das ist nur Nostalgie. Das ist nur Geschichte. Ich könnte genauso zu den Sorben gehen. Oder in Schwabenland. Oder sonst irgendwo, wo es Folklore gespielt wird. Gott selbst befahl den Priestern und den Religiösen und so weiter nicht zu informieren. Als sie Jesus begegnet sind, geht nicht zum Priester. Der Billy sagt, und ich möchte dem Billy jetzt hier widersprechen ein bisschen, und der Billy sagt, geh zu deinem Priester, zu deinem Pfarrer und deinem Pastor und sag, was du erlebt hast. Stell dir mal vor, du stiefelst zu deinem Pastor, zu deinem Priester, zu deinem Pfarrer und du erzählst, ich habe mich bekehrt, ich habe Jesus angenommen. Da wird er sagen, bist du verrückt? Garantiert, das schwöre ich. Denn der hat keine Ahnung von Jesus, denn sonst wäre er schon längst dort bekehrt worden. Hätte sich schon längst verändert. Aber der Priester, der Pfarrer oder der Pastor, der hat ihn nicht bekehrt. Der musste hierher kommen, um sich zu bekehren. Weißt du, deine Träume, deine Visionen, deine Schau, deine Sehnsucht kann nur erfüllt werden, wenn du zu Jesus gekommen bist und nicht zu irgendeinem Pfaffen. Dein Traum. Weißt du, Gott redet zu den Weisen im Traum. Geht nicht nach Jerusalem zurück, um Himmels Willen. Macht nicht die Dummheit. Du musst vorstellen, er warnt sogar vor Jerusalem. Vor diesen hohen Priester, vor dem Tempel, von der Religion. Am Vorbild von den Weisen aus dem Osten. Wie viele da waren? Man sagt drei, aber ich glaube, da waren mehr als drei. Denn die haben auch Bodyguards gehabt, auch noch. Denn die sind nicht so gelaufen, so einfach. Weißt du, wenn du Gold schleppst und Weihrauch schleppst und so weiter und beladen bist mit, deine Kamelen voll beladen sind, da musst du schon aufpassen, dass du nicht überfallen wirst. Die kamen nicht allein, aber war jetzt egal. An ihnen sieht man, wie man seine Vision realisiert. Weißt du, wie man seinen Traum verwirklicht. Weißt du hast von Gott etwas in deinem Herzen bekommen. Gott hat etwas hineingepflanzt und der Same soll jetzt aufgehen. Und der Same kann nicht aufgehen, wenn du zurück nach Jerusalem gehst. Zu den Frommen, zu den Religiösen, zu den Scheinheiligen und was das auch alles sind. Weißt du, der Segen Gottes wird dich nicht erreichen, sondern der Segen Gottes wird unterdrückt. Also, sie können zu uns in die Gemeinde kommen, bringen sie ihr Opfer, ihren Zehnten und. Aber deinen Jesus kannst du behalten für dich. Da machst du dich in der Kammer. Da soll niemand erfahren, wes Geisteskind du bist. Sie suchten Jesus. Diese Weisen waren nicht zufrieden mit ihrem Wissen. Sie suchten Jesus. Sie waren nicht zufrieden mit dem, was sie bisher erlebt haben, was sie in Jerusalem vorfanden. Die haben gesagt, das ist nicht das, das kann unmöglich das sein, was wir suchen. Wir suchen Herzensfrieden, Herzensfreude, Erfüllung unseres Lebens. Wir suchen den neugeborenen König. Aber da kommt dieser grimmige, böswillige Herodes. Ich habe noch nicht was gehört von Jesus. Wer sind Sie? Wo kommen Sie her? Wann ist der Stern Ihnen erschienen? Weißt du, da fragt sie aus. Und genau das ist, was der Teufel tut in Person von Herodes, in Person von den Frommen. Die fragen dich aus. Die ziehen die Würmer aus dir aus der Nase. Wie hast du gebetet? Wann hast du gebetet? Wo hast du gebetet? Bei wem bist du gewesen? Ich weiß doch, ich predige ja schon über 40 Jahre. Ich weiß, wie die religiöse Feuerwehr arbeitet. Ich weiß. Nein, die Dämonen ausgetrieben werden. Du musst freigesprochen werden. Du bist in Bethlehem gewesen und nicht bei uns. Du warst bei einer Sekte. So arbeiten die, die lieben Brüder. Sie waren nicht zufrieden. Sie suchten mehr. Sie wollten tiefer vordringen. Sie wollten glücklicher sein. Sie wollten happy sein. Die haben gesagt, das ist doch nicht die Religion. Da ist unsere heidnische Religion viel besser. Da haben wir viel mehr Lust und Freude. Und da gibt's was zu essen bei uns wenigstens. Ja. Die heidnische Religion hat viel mehr in sich gehabt als diese fromme jüdische Institution damals. Da gibst du immer alles weg, kriegst aber nichts zurück. Gib dir nicht zufrieden, Bruder, Schwester, mit dem, was du bisher gefunden hast, was du bisher entdeckt hast, was du bisher gelernt hast, was du bisher erlebt und empfangen hast. Gib dir nicht zufrieden. Es gibt noch mehr. Kannst du Amen sagen? Es gibt noch mehr. Auch das, was ich predige, es gibt noch viel mehr. Und ich habe noch nicht alles erschöpft und ausgeschöpft. Es gibt noch mehr, als was du in den alten Schriften findest. Es gibt mehr, als was du in den Weisheiten entdeckst, egal ob welcher im Osten oder Westens ist. Du findest, da gibt's noch mehr, als was du in den Sagen und Märchen findest. Auch die germanischen Märchen und Sagen. Es gibt noch mehr. Halleluja. Es gibt noch mehr. Ich bin begeistert. Beim Heiland gibt's mehr. Obwohl er nur ein kleines Baby ist. Ich kann's nicht fassen, wie diese Weisen sich da hinknien zu diesem Kind, zu diesem Jesuskind und ihn anbeten. Da müssen die Frommen, die dabei vielleicht waren, vielleicht kam gerade ein frommer Bauer vorbei. Also das gibt es nicht, das ist Götzenanbetung. Die beten Götzen an. Und weißt du, die Heiden, die Juden oder die Moslems sagen, also ihr Christen, ihr betet Götzen an. Vater, Sohn und Heiligen Geist auch noch. Ihr habt drei Götter. Du, wir können von Gott nicht genug kriegen. Die Fülle Gottes. In ihm ist die ganze Fülle, die ganze Weisheit. Und ich bete Jesus an. Halleluja, Gott hat sich in Jesus offenbart. Und hier lernst du und siehst du, wie man Gott findet. Es lohnt sich, weiter zu suchen, sich nicht zufrieden zu geben. Ich weiß, es gibt noch mehr und ich muss dieses Mehr finden. Die ganzen Strapazen, die sie auf sich nahmen, um das zu entdecken, was sie gesucht haben. Weißt du, das beweist, sie gehen weiter, sie geben sich nicht zufrieden. Sie verlassen Jerusalem. Und wenn es in einem Kaff wie Bethlehem, du kleinst oder diesen Städten in Juda, dann gehen wir in diesem Kaff, wo Fuchs und Hase gute Nacht sagen, aber so schlimm war es gar nicht. Sie suchten was Reelles, was Echtes, was Bleibendes und nicht nur was, so ein bisschen Goldglitzer und ein bisschen Weihrauch. Sie wollten das Echte finden und mussten viele Hindernisse überwinden. Geschwister, wenn wir Jesus suchen, wir müssen viele Hindernisse überwinden. Ganz große sogar. Und wir müssen mit manchen Tabus brechen. Hör mal, mit manchen Gelübden müssen wir brechen. Was du da als Taufbunderneuerung versprochen hast oder in Konfirmationen versprochen hast, du musst mit deinem ganzen dummen alten Zeug aus der Religion, du musst brechen. Ich fange jetzt ganz neu mit Jesus an. Wir müssen brechen, die ganzen Tabus. Sie mussten brechen. Ja, wir haben ein Versprechen abgegeben dem Herodes. Wir kommen wieder zurück. Weißt du, wenn Gott dir begegnet hat, dann gehst du nicht mehr zurück. Der Hund frisst nicht mehr, was er ausgespuckt hat. Also, Hunde fressen es, aber ein wahrer Christ frisst es nicht. Sie mussten Enttäuschungen hinnehmen. Sie mussten die fromme Stadt Jerusalem verlassen, enttäuscht verlassen. Sie mussten sagen, also bei euch kann ich nicht glücklich werden. Bei euch kann ich nicht gesegnet werden. Also bei euch stimmt was nicht. Und sie haben den Lebendigen gesucht. Wie war es am Ostermorgen? Da steht doch der Engel und sagt zu den Frauen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Und du wirst Jesus nicht in einer toten Kirche, toten Gemeinde, in einer toten Gruppe finden. Du wirst auch nicht ihn dort finden, wo Fleisch und Blut ist, wo menschlich zugeht, sondern wo der Heilige Geist freien Raum hat, wo der Geist Gottes wirken kann. Sie haben den Lebendigen gesucht. Tote Götzen haben sie genug in Ekbatana oder in Babylon und sonst da unten gehabt. Weißt du, sie wären dort, wenn sie in Jerusalem geblieben wären, sie wären von den Frommen verdorben worden. Die Religiösen hätten ihnen so eine Kutte aufgesetzt oder einen Kopf gekürzt. Und dann wäre es passiert. Sie wären fromm nach Hause marschiert, aber sie zogen fröhlich ihre Straße weiter, der Kämmerer und so weiter. Sie wären bei den toten Blinden geblieben, bei den Geistlosen Gesindel werden sie da. Ja, aber sie hätten nichts im Herzen gehabt. Weißt du, die ganze Reise wäre umsonst gewesen. Die ganze Mühe, das ganze Leben wäre umsonst gewesen. Das ganze Gold und alles, was man an Opfer gebracht hat, denn die haben auch nicht aus den Ärmel geschüttelt. Weißt du, dann hätten sie ihren Talmud gehabt, dann hätten sie ihre Tora gehabt, aber das haben sie, den Talmud haben sie in Babylon geschrieben. Dann, der war besser dort. Die ganze Weisheit, was die Juden haben, kommt ja sowieso aus Babylon. Hätten die doch gleich zu Hause bleiben können. Aber du siehst, ihr Herz ist nicht befriedigt worden. Und du bist erst glücklich, wenn dein Herz befriedigt ist. Wenn du Halleluja sagen kannst. Oh, mir ist wohl in dem Herrn. Das ist Anbetung. In Jerusalem findest du nicht, was du suchst. Denn die haben selber ja nichts. Wer nichts hat, kann auch nichts geben. Weißt du, die haben Gott verlassen, die haben Gott verachtet. Weißt du, ihnen fehlte der Vater. Und ja, wir stammen von Abraham ab. Was sagt Johannes der Täufer am Jordan? Die Axt ist schon an den Wurzeln gelegt, ihr Abrahams Kinder. Wenn ihr nicht aufwacht, seid ihr alle abgehauen und verheizt. Und bald passiert das, wenn ihr nicht aufwacht. Weißt du, wir sind Abrahams Kinder, wir sind noch nie Knechte gewesen und sind Sklaven von Rom. Das sind alles Heuchler. Einzelne gab es und du findest überall Einzelne, die aufrichtig und ehrlich sind. Einzelne gibt es überall. Weißt du, aber die Begegnung mit Gott, es geht jetzt, kommen suchende Menschen, die wollen mehr haben. Sie suchen den neugeborenen König. In der Religion, in der Kultur, in der Tradition. Wo findet die Seele Zuflucht und Frieden? Wo? In der Literatur, in der Poetik, in der Musik. Die Seele sucht mehr, die Seele ist auf Gott angelegt. Und wir ruhen erst dann, wenn wir Frieden mit Gott haben. Jetzt haben wir den gesehen. Und die Hirten, die haben verbreitet die Kunde, aber die ist gar nicht angekommen in Jerusalem. Die sind gar nicht angekommen. Weißt du, du findest in der Religion, in Kultur und Tradition und so weiter Abwechslung und viel Interessantes, aber du findest dort nicht Jesus. In aller Liebe. Dort ist Kopfglaube, Vernunftglaube. Da hat jeder so seine eigene Vorstellung, seine eigene Philosophie. Weißt du, die Religion aus Babylon, die kam ja aus Babylon, die sind ja voll von Babylon, aber die Babylonier kommen und die suchen selber. Ist nicht interessant zu beobachten, die suchen selber. Wo ist der neugeborene König? Wir hätten uns alles ja sparen können. Wenn wir nur das finden, was wir zu Hause auch haben, wir wollen was Spezielles, was Besonderes. Sie hätten nicht nach Jerusalem gehen müssen. Aus Babylon kam ja der Abraham auch. Und so weiter. Der hätte in Babylon bleiben können, wenn das so gut ist. Aber das war nicht gut. Gott hat ihn rausgeführt. Aber du siehst, die meisten Propheten haben in Babylon gewirkt und gearbeitet. Also da hätte man dort bleiben können. Du hättest in deiner Kirche bleiben können, du hättest in deinem Club bleiben können, du hättest in deinem Verein bleiben können, du hättest in deiner Gesellschaft bleiben können, in deiner Disco bleiben können. Da hast du mehr gehabt unter Umständen. In aller Aufrichtigkeit. Aber du willst ja mehr haben, als was Disco anbietet und was die Kirche anbietet und was die Gesellschaft anbietet, was die Clubs anbieten, was die Freimaurer anbieten. Du suchst ja mehr. Und bei den Juden findest du auch nicht das, was du suchst. Und du musst raus aus Jerusalem, nach Bethlehem. Wenn du Gott suchst, du musst raus nach Nazareth. Du musst raus nach Galiläa, nach Kapernaum. Und du musst nach Samaria, du wenigstens zum Brunnen kommen. Und du erlebst dort Gott. Alles außerhalb. Alle großen Taten und Offenbarungen Gottes sind außerhalb von Jerusalem geschehen. Sag mir eine Gottesoffenbarung in Jerusalem. Ich habe keine. Ich kenne die Bibel. Alle großen Offenbarungen im Sinai, in der Wüste, am Jordan, auf dem Schafsfeld von Bethlehem, da erscheint ein Engel, der hätte auch nach Jerusalem kommen können und beim hohen Priester guten Tag sagen können. Herr Oberpriester, heute ist der Heiland euch geboren. Aber die haben einen Umweg gemacht, die sind um Jerusalem vorbei, nach Bethlehem. nach Bethlehem. Gott hätte schon nach Jerusalem einmarschieren können. Johannes der Täufer beginnt seine Predigt am Jordan, unten. Und er geht nicht nach Jerusalem. Wenn ihr euch bekehren wollt, ihr liebe Leute aus Judäa und Jerusalem, ihr müsst hier zu mir am Jordan kommen. Hier passiert das Evangelium. Und dann kommen nachher, dass das Volk kommt. Weißt du, Volk ist gläubig. Die Menschen, die allgemeine Masse, die Menschen sind gläubig. Die Menschen sind suchend, glaub mir das. Nur die obere Schicht. Wir haben, was wir suchen. Nun die Priester, die hohen Priester. Und dann hör mal den Johannes an zu predigen, wie der predigt. Ganz anders wie ich. Ich heiße auch Johannes. Ihr Otterngezüchte! Wer hat euch geboten, dem zukünftigen Zorn Gottes zu entgehen? Du siehst, der Zorn Gottes war schon vorprogrammiert. Matthäus erzählt davon. Wer hat euch geboten? Tut rechtschaffene Frucht der Buße. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, all die Propheten, die zu dir gesandt sind. Also über Jerusalem steht nichts Gutes in der Bibel. Jetzt sinkt bei manchen das Zäpfchen runter. Tut mir leid, über Jerusalem. Aber wir dachten Israel. Nein. Sie unterdrückten Gottes Offenbarungen. Das sind Fakten. Auch Jesus wurde in Jerusalem gekreuzigt. Die größte Schandtat der Menschheitsgeschichte ist in Jerusalem passiert. Die haben den Sohn Gottes gekreuzigt. Paulus. Ich verstehe den Bruder Paulus nicht. Ich werde ihn mal fragen, wenn ich im Himmel mal bin und ihn treffe. Vorausgesetzt. Der wird sagen, lieber Bruder Paulus, warum bist du extra nach Jerusalem gegangen? Du hättest dir viel Mühe, viel Stress, viel Ärger ersparen können. Den ganzen Mordkomplott, den hättest du vergessen können. Die wollen dich da umbringen in Jerusalem. Und du rennst dorthin? In Jerusalem. Das ist nur Negatives passiert. Die Christen sind verfolgt worden in Jerusalem. Und Paulus voll Koffer, voller Schreiben und Haftbefehle geht sogar von Jerusalem nach Damaskus, um die Christen zu verhaften. Die Christen haben die größten Probleme in Jerusalem gehabt mit ihrem Glauben. Sie wollten ja nichts Böses tun, sie wollten ja Gott dienen. Aber die Probleme hatten sie in Jerusalem. Und Gott zerstreute sie und brachte sie weg von Jerusalem. Da habt ihr nichts zu suchen, geht lieber nach Pela, auf der anderen Seite vom Jordan. Dort könnt ihr euren Glauben entfalten und entwickeln. In Jerusalem herrscht Gleichgültigkeit. Der Messias ist geboren, keiner geht hin. Keiner geht hin. Gleichgültigkeit. Und es ist ein Dämon, es ist ein Geist, Gleichgültigkeit. Auch in der Christenheit. Auch gleichgültig. Weißt du, wir wissen, wir leben in der Endzeit. Der Herr kommt bald. Aber was machen wir? Puh, interessiert mich gar nicht. Du hast die Bibel. Du hast so viele Prophezeiungen. Weißt du, so viele Visionen, so viele Gesichter. Du spürst, der Himmel ist voller Geigen. Da kommt was, da braut sich was zusammen. Aber, naja, wir gehen in die Kirche. In den Gottesdienst und so weiter. Das reicht uns schon aus. Nein, das reicht nicht aus. Du musst mehr von Gott wollen. Mehr von ihm verlangen. In Jerusalem, da ist noch viel weniger Raum für Jesus als in Bethlehem. Da war schon gar kein Platz. Und in Jerusalem schon gar nicht. Da schon gar nicht. Dort ist so ein Desinteresse, so eine Unbekümmertheit, so eine Lauheit, so eine Faulheit, so eine Dummheit. Die Juden in Jerusalem, sie waren so frustriert. Und als sie hörten, der Messias, der König der Juden ist geboren, wo ist er? Also ich hätte hochgesprungen und hätte gesagt, Halleluja, was? Wo ist er? Ich gehe mit, ich suche ihn mit. Nein, da war keine Begeisterung. Da war keine Freude, da war kein Jubel, hat niemand gejauchzt. Und was weiß ich, da war Schock. Was? Wie? Haben wir noch nie gehört. Da war niemand ergriffen. Keiner ist mitgegangen. Ja, geht hin und guckt euch mal an die Geschichte. Vielleicht ist was Wahres dran, probiert mal aus. Sie gingen nicht einmal, um nachzuprüfen. Der hohe Priester, der hätte laufen sollen als erstes und nachprüfen, ist das wahr, was Gott getan hat. Es wäre sein Geschäft gewesen, der Sache auf den Grund zu gehen. Aber, naja, so sehen religiöse Menschen aus. Das ist das normale Verhalten von religiösen Menschen. Die gehen gleich zur Tagesordnung wieder über. Ja, ist passiert, ja, naja, der Herr hat gesprochen. Der Stern ist erschienen. Sie nehmen zur Kenntnis. Aber da passiert nichts. Mein Thema ist Jesus suchen. Weißt du, wir spüren den inneren Drang, die Sehnsucht, wie der Hirsch schreit nach Wasser, so schreit meine Seele nach Gott. Aber wir bewegen uns nicht zur Quelle. Obwohl die Hirten von dieser Engelerscheinung berichteten und das Kind angebetet haben und die Kunde überall ausbreiteten, aber sie blieben steif und stur, wie hypnotisiert, wie bedeppert. Thomas in seinem Evangelium schreibt über diese Zeit vor Jesus Geburt, sie waren wie betrunken, wie berauscht. Von was auch immer. So wie man von Wein berauscht ist. Sie waren benebelt von der ganzen Frömmigkeit, von dem ganzen Weihrauchdunst. So schreibt Thomas in seinem Evangelium. Das ist ein apokryphisches Evangelium. Natürlich nehmen manche nicht das nicht für wahr und für bare Münze, aber es ist auch ein Evangelium, wie alle anderen Evangelien auch irgendwo. Die beschreiben eine Seite von der Offenbarung Gottes. Die Weisen müssen in Jerusalem sich sehr blöd und komisch vorgekommen sein. Also keiner weiß was. Keiner hat eine Ahnung. Also sowas Großes passiert, dass sogar der Himmel mitmacht, dass sogar die Sterne solch eine Konstellation veranstalten, so ein gewaltiges Spektakel. Aber hier unten auf der Erde merkt kein einziger, dass da was Großes passiert ist. Sie mussten so verunsichert worden sein, dass die haben gesagt, du, vielleicht haben wir uns doch geirrt an unserem Verstand. Wir haben zu viel in den Himmel geguckt. Vielleicht haben wir zu viel erwartet, uns zu viel vorgestellt und vorgemalt und so weiter und zu viel die Heiligen Schriften studiert. Denn die Leute, diese Weisen von Morgenland, die haben auch Heilige Schriften gehabt. Und zwar nämlich Ekbatana, das war eine Sternwarte, große Sternwarte, wo die Juden waren und wo die Geschichte von Tobias passiert und. Daniel war dort, das ist sogar das Grab von Daniel, das ist heute in Persien und Iran. Also, sie hatten Daniel und das Buch wurde versiegelt bis auf die letzte Zeit, Endzeit. Und dann werden Menschen kommen und große Weisheit bekommen. Und das passiert jetzt. Die Weisen kommen aus dieser Gegend, aus dieser Region. Wo ist der neugeborene König der Juden? Aber es muss so peinlich gewesen sein für sie, so unangenehm. Jetzt platzen wir rein und die haben keine Ahnung. Ist dir nicht schon so mal was passiert? Du kommst irgendwo hin, du weißt, bist bestens informiert und die wissen noch gar nicht, dass sie im Lotto gewonnen haben, dass der König da ist, dass der Herr was getan hat, so was Großes. Vielleicht zweifelten sie an sich selbst sogar, sagten, wir haben alles umsonst gemacht. Weißt du, wenn man manchmal so die Frommen sieht, muss man schon manchmal an seinen Verstand glauben. Was verstehen sie eigentlich? Sie lesen die Bibel, sie beten zu Gott und suchen Gott. Sie wollen's, aber sie kapieren's nicht. Was ist da los? Da stimmt irgendwo was nicht. Weißt du, sie sehen sogar, Tote stehen auf, Kranke werden geheilt, Menschen werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Aber es lässt sich kalt. Es geht vorbei. Paulus verfolgte auch die Christen, auch als Blindgänger. Also er dachte, er dient Gott, wenn er die Christen ausrottet. Und das sind die Frommen. Die denken, sie dienen Gott, wenn sie die Gläubigen verfolgen und was sonst auch anderes machen. Sie erweisen Gott einen großen Dienst, aber von wegen. Viele sind auf Gott eingestellt, aber gegen Gott. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ja, Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und das hat er gar nicht gemerkt. Weißt du, das Judentum, das dort unten in Jerusalem damals war, wovon der Matthäus uns berichtet, wo sie die ganze Stadt schockiert war, das ist purer Atheismus. Also, und ich muss sagen, die Begründer des Atheismus waren alles Juden, Karl Marx und viele andere. Ich könnte Namen auflisten, entweder abgefallene Juden oder konvertierte Juden. All das sind die Begründer des Atheismus gewesen, heute, des modernen Atheismus. Weißt du, die Scheinchristen, Scheinfrommen, die richten dem Reich Gottes den größten Schaden an. Tut mir leid, aber ich sage die Wahrheit, muss die Wahrheit sagen, damit du endlich kapierst, Religion ist nicht Religion. Es ist nicht Glaube, echter Herzensglaube. Weißt du, da wirst du in der Religion manchmal ungläubiger als im Atheismus. Atheisten werden manchmal gläubiger, viel schneller gläubig. Die kommen viel schneller drauf, was die Wahrheit ist. Wir haben seinen Stern gesehen. Die Heiden bringen das die Kunde nach Jerusalem. Die Scheinfrommen, die arbeiten mehr mit dem Teufel zusammen wie mit Gott. Das ist ein Fakt, das ist die Tatsache, an der kommt man nicht vorbei. Weißt du, es ist so schlimm zu sehen, der Messias kommt zu seinem eigenen Volk, zu seinen Brüdern, und sie nehmen ihn nicht auf. Die ganzen Ketzerprozesse gehen auch in diese Richtung. Die denken, man dient Gott. Aber weiß man nicht, dass sie Leute umbringen, die dem Heiligen Geist näher sind, als man denkt? Jesus lieben, ehrlich meinen. Der ganze Mittelalter ist in eine falsche Richtung gegangen. Man hat die Wahrheit verfolgt, anstatt an die Wahrheit zu glauben, vielleicht nachzugehen. Vielleicht ist doch was wahr, dass man sich auseinandersetzt. Also ich hätte mich wenigstens auseinandergesetzt und mal nachgefragt, die Bibel studiert. Und dann hätte ich mein Herz gefragt, ist das wahr, was ihr da gesehen habt? Also ich gehe auch in die Sternwarte jetzt und werde auch mal gucken, vielleicht erscheint mir auch ein Stern. Ich möchte auch die Wahrheit wissen. Aber die Leute wollen die Wahrheit gar nicht wissen. Die Scheinheiligen, die Frommen, die Selbstgerechten, die denken, ich habe genug, mir reicht's. Die frommen Menschen denken, sie würden Gott dienen. Und wenn sie dann die anderen ausrotten, Andersdenkende ausrotten und so weiter und vernichten, dann denken sie, ach, wir haben jetzt gutes Werk getan für das Reich Gottes. Herodes, denk an die Geschichte. Je christlicher die Menschen sind, desto unchristlicher benehmen sie sich. Das ist ein Fakt. Schockiert dich vielleicht heute, was ich sage, aber das ist so. Studier die Geschichte, studier die Christenheit. Weißt du, du kannst von einem Menschen, der gar nicht so fromm und so religiös ist, mehr empfangen als von Menschen, die so super fromm sind, die die ganze Woche von Montag bis Samstag in die Kirche sitzen. Weißt du, du wirst enttäuscht sein, wie hart, wie ungerecht, wie selbstgerecht diese Leute sind. Ich werde nie vergessen, ich war in einer Kirche, also in der Kreuzigungskirche in Jerusalem, und da ist ein altes Weibchen, pucklig, die muss sich hinbücken und sehen, hier stand das Kreuz von Golgatha. Und die hat sich zu viel gebückt und zu lang geguckt, da kommt doch der Priester, der die Kirche damals verwaltete, gibt der Frau einen Schlag auf den Hintern und die Frau fliegt vor. Habe ich gedacht, so ein unverschämter Priester. Die Frau will ja sehen, wo Jesu Kreuz gestanden ist. In der Grabeskirche kriegt sie so einen Schlag und fliegt nach vorne, unverschämt. Christen, fromme, religiöse Menschen, denen geht's nur ums Kapital, nur um, dass der Nächste schnell wieder kommt, dass der Nächste wieder sein Opfer reinschmeißt in die Kasse. Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt, der ganze Ablasshandel. Oh, 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 oh. Weißt du, in Jerusalem, da war alles voll von Weihrauch, von diesen ganzen frommen Düften. Alles und so weiter, unzähligen Gebeten, an jeder Ecke steht da einer und wirkt sich und betet und betet. Und ihre Gebete werden doch nicht erhört. Das ist das Schlimme dabei. Was nützt es, die ganze Religion, das ganze fromme Getue? Da passiert nichts. Da sieht man nichts, da erlebt man nichts. Also auf solche Religion pfeife ich und möchte gar nicht haben. Da würde ich lieber Atheist bleiben. Weißt du, ich verzichte. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich würde auf eine Religion, eine tote Religion total verzichten. Ich würde sagen, Leute, rutscht mir alle den Puckel runter. Aber ich weiß, mein Erlöser lebt. Ich weiß, Jesus ist echt. Es gibt einen Jesus. Und nicht den Jesus in der Kirche, sondern den Jesus außerhalb der Kirche. Außerhalb der Religion. Außerhalb dem frommen Getue. Das ist ganz normal. Er ist ein Zimmermann. Ja, das ist unser Herr Jesus. Du musst weitersuchen. Weitersuchen, bis du Jesus gefunden hast. Ich werde nie vergessen, ich komme aus der Sowjetunion und wollte endlich mal in der Kirche, ich war bis zu meinem 18. Lebensjahr nie in eine Kirche gewesen. Ich weiß nicht, was in der Kirche alles passiert. Bei uns gab es keine Kirchen. Und da gab es Kirchen, aber die waren Getreidesilo oder sonst noch was. Es gab keine Kirchen. Und dann gehe ich zum ersten Mal, mein Freund nimmt mich mal in die Kirche mit. Und dann steht er auf, ich stehe auch auf und gucke, was der macht und verhalte mich auch so. Und dann habe ich gefragt, was hast du gemacht, als du so die Hände gefaltet hast und Augen geschlossen hast? Ja, bis 10 gezählt. Und ich habe gedacht, also das ist, wenn man in die Kirche geht, zählt man bis 10. Aber das ist nicht Religion, Leute, das ist kickerles Zeug, Kinderspiel, Theater. Bis ich gelernt habe, was ist wirklich Gott? Was ist wirklich Religion? Das war alles leeres Stroh, was ich bisher erlebt hatte. Dann bin ich da in einen Club gegangen, christlicher Verein junger Männer. Weißt du, was ich dort gelernt habe? Kartenspielen. statt beten und Bibel lesen. Das war meine Religionserfahrung. Ich wollte Gott finden, aber ich habe Gott nicht gefunden in der Kirche. Ich habe Gott erst draußen gefunden. Auch so, gerade du brauchst Jesus. Mensch, das fliegt auf dem Himmel, so ein Flugzeug mit so einem Schwanz. Gerade du brauchst Jesus. So kommt man zu Jesus auf ungewöhnliche Wege, durch ungewöhnliche Methoden. Da steht doch jemand auf der Straße und predigt und missioniert und dann kommst du zu Jesus. Weißt du, die Leute gehen nicht mehr in die Kirche, da muss die Kirche zu den Menschen gehen, wo die Menschen sind. Da. Ah, du Blessed, der trägt das Kreuz durch Stuttgart und da geht er, da macht er ganz kurz einen Prozess, er trägt sein Kreuz und sagt, Jesus liebt dich, Jesus ist gut, Jesus ist wunderbar, Jesus ist herrlich. Dachte, Mann. Und was ist passiert? Als sie dann zurückkommen in der Gemeinde, wir haben hinterher Zettel verteilt, damit die Leute wissen, wo sie hingehen sollen, dass Jesus gut ist und Jesus herrlich ist. Da kommen sie zu uns. Aus dieser Aktion, der ist einmal durch Stuttgart gegangen, 28 Leute haben sie bekehrt. Du brauchst nicht viel. Du brauchst etwas, was Liebe ist, was Glaube ist, was Gottes Herrlichkeit. Er hat das Kreuz getragen. Und er trägt das Kreuz überall. Der ist nach Moskau geflogen mit dem Kreuz und als er dort ausstieg, hat man ihn gleich verhaftet und wieder nach Hause geschickt. Aber er hat alles versucht. Er hat alles versucht. Glaube ist Aktion. Da passiert was. Die sind hin. Die suchen die Wahrheit. Das Leben. Sie wollen Lüge und frommes Zeug und Philosophie und Fantasie. Gibt's genug in dieser Welt. Esoterik, New Age. Aber wir haben den Tempel. Haus Gottes. Weißt du, was das Haus Gottes war? Räuberhöhle. Jesus musste zweimal Großputz machen dort und sie rausschmeißen. Und er sagt, ihr habt aus meinem Haus, mein Haus soll ein Bethaus sein, habt ihr eine Mördergrube gemacht. Bevor Gott uns segnen kann, muss er Großreinigung machen. Muss er all das, was nicht reingehört, rausschmeißen. Diese Wiederherstellung. In Bethlehem fängt die Geschichte Gottes wieder an. Matthäus berichtet, weißt du, der koppelt die Juden von ihrem Tempel, von ihrem Kult, von ihrer Religion ab und in Bethlehem fängt Gott wieder ganz neu im Hause Davids die Geschichte, die zerbrochene Hütte Davids richtet er wieder auf. Prophetie erfüllt sich. Da muss nicht heute warten und sagen, jetzt wir warten mit den Juden mit auf den Messias, das ist vorbei, der Zug ist abgefahren. Du musst nicht mehr warten, die Geschichte ist vorbei. Jetzt bist du dran, auf einen anderen Weg nach Hause zu gehen. Die Wiederherstellung. Gott stellt sein Reich wieder her, den Feigenbaum, den verflucht Jesus und das ist endgültig. In dir soll hinfort keine Frucht gefunden werden. Du hast keine Frucht gebracht bisher. Jerusalem, Jerusalem, wie oft wollte ich euch versammeln und ihr habt es nicht gewollt. Jesus weint. Über keine Stadt hat der Herrgott geweint als über Jerusalem. Obwohl das Judentum mal von Gott eingerichtet war, die Gebote Gottes haben sie empfangen. Und Gott wollte sich entfalten, sie benutzen, sie gebrauchen, aber sie sind nur fromm geworden. Sie haben keinen Tiefgang gehabt, keine Innerlichkeit, kein Geist. Die Axt ist an den Wurzeln schon angesetzt. Und sie fanden nicht den neugeborenen König. Wo ist er? Wo ist der neugeborene König? Nicht in der Königsstadt, nicht in der Gottesstadt. Nicht in der Stadt, wo die Religion ist. Dort ist nur fromme Nabelschau, fromm religiöser Narzissmus. Oh, wir sind das auserwählte Volk des Herrn. Vergiss es, der Zug ist schon abgefahren. Da ist nichts mehr von der Auserwählung. Sie sind mit ihrer Religion zufrieden. Wir haben einen hohen Priester. Aber der hat schon lang seinen Dienst verwirkt. Weißt du, wenn wir gesegnet werden möchten, wir müssen uns an den Gesalbten halten. Wo ist der Gesalbte? Wo ist die Salbung? Wo ist der Heilige Geist? Wo ist Gott weitergezogen? Wo hat er weiter sich offenbart? Gott segnet nicht das Gottlose. Auch nicht das gottlose fromme Gesindel. Gott segnet nicht die frommen religiösen Menschen. Er segnet niemand, der nicht Gottes Wege geht. Da geht nicht einmal, kannst du es vorstellen? Es ist der gleiche Himmel. Da geht nicht einmal ein Stern über sie auf. Nicht einmal ein Komet. Nix. Da passiert am Himmel gar nichts. Weißt du, auf der Erde ist schon einiges los. Rimmedimme. Aber da oben im Himmel, da tut sich nichts. das dunkle, schwarze Decke, weiter ist nichts. Und erst als sie Jerusalem verlassen, sehen sie, sein Stern geht auf. Halleluja! Sein Stern! Und sie waren hoch erfreut. Sie waren hoch erfreut. Es ist nicht herrlich zu wissen, Gott geht mit uns, Gott lässt dem Aufrichtigen gelingen, dem Suchenden. Er lässt sich von den Suchenden finden. So du mich vom Herzen suchst, so werde ich mich dir offenbaren. Wenn du Jesus suchst, wirst du Jesus finden. Wenn du Religion suchst, du musst nach Jerusalem gehen, dort findest du was. Das, was du suchst, das wirst du finden. Das wirst du erleben, das wirst du entdecken. Weißt du, wir müssen dem Herzen nachgeben. Gib deinem Herzen so einen Ruck, so einen Stoß und sag, ich suche Gott. Ich will Gott suchen. Weißt du, du sollst auch nicht zufrieden sein, dass du zu mir in Gottesdienst kommst. Du musst selber Gott suchen. Ich kann dir Gott nicht vermitteln. Ich kann dir nur sagen, schau auf Jesus. Und das Einzige, was ich tue, ich weise dich auf Jesus hin. Ich bin so ein armer Wegweiser und sag, die Richtung, dort geht's lang. Dort geht's lang. Suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Kirchenvater Augustinus. Suche Jesus. Aber suchen musst du selber. Hingehen musst du selber. Es genügt nicht, dass du alles von der Bibel weißt. Die Juden wussten alles, was in der Bibel steht. In Micha. Oh, der Prophet Micha hat's geweissagt in Bethlehem. Aber die sind nicht hingestiefelt. Verstehst du, was nützt dein ganzes Wissen? Deine ganze Religiosität. Das führt nur zur Aufgeblasenheit. Du kriegst einen dicken Wasserkopf mehr nicht. Alles, was nicht Gott ist, solltest du gar nicht suchen, solltest du gar nicht beschäftigen. Du musst fragen, ist der Herr da? Redet der Herr? Offenbart sich der Herr? Berührt mich der Herr? Und dann, wenn das wahr ist, dann bleibst du so lang, bis du Gott findest. Der Segen Gottes liegt auf das Wort Gottes, auf dieses Rema. Wenn Gott zu einem direkt redet, nicht nur, dass ich weiß, es steht geschrieben. Der Teufel weiß auch alles, was in der Bibel geschrieben steht. Er kennt seine Bibel. Aber das nützt ihm nichts und das nützt ihm nichts. Sie sahen seinen Stern wieder, das Licht des Himmels. Sie sahen wieder die Vision. Sie sahen wieder die Offenbarung. Sie sahen wieder. Und sie waren hoch erfreut. Also ich möchte sehen, der erste alte Herr. Halleluja! Sein Stern ist aufgegangen. Den wir in Babylon gesehen haben. Der alte Stern. Weißt du, ich will dir einfach auch helfen, dass du deinen Stern findest. Deinen Superstar. Jesus Christus. Halleluja. Dass du ihn findest. Das, was du verloren hast, dass du deine Salbung wiederfindest, deine Freude wiederfindest, deinen Platz wiederfindest, wo du hingehörst, da musst du nicht hinsuchen. Seid ihr die richtige Gemeinde? Seid ihr die wahre Gemeinde? Seid ihr die wahre Kirche Jesu Christi? Seid ihr die letzten Heiligen der letzten die Heiligen der letzten Tage? Wer seid ihr? Weißt du, wenn du die Salbung hast, Jesus gefunden hast, dann brauchst du den ganzen frommen Zauber nicht. Dann reicht dir der Stall mit Heu, die Krippe. Dann reicht dir Jesus sind wir begegnet. Kannst du dir das vorstellen? So ein armselig. Weißt du, da spielt das Äußere gar nicht mehr die Rolle, ob dein großer Chor da war, ob der ein exzellenter Pastor gepredigt hat. Weißt du, wir haben Jesus gesehen. Da ist es egal, ob die Stühle gepolstert sind oder nur Holzbänke sind oder was das ist. Da spielt alles das Äußere keine Rolle. Ich werde nie vergessen, es war Mazedonien vielleicht, oder es war auf jeden Fall in serbische Gegend, in Jugoslawien. Da sind wir einen Gottesdienst gemacht, so unter Tito natürlich verboten alles. Und wisst ihr, wo wir den Gottesdienst gemacht haben? In einem alten Hühnerstall. Als wir ankamen, da dachte ich, wo ist die Versammlung, wo ist die Gemeinde? Und die sagten dann, hier, das ist, im Hühnerstall ist die Versammlung. Da wurden die Hühner gepackt, woanders hingetragen, in einen anderen Raum, und der Platz wurde sauber gemacht, und dann wurden paar Ziegelsteine hingelegt, eine Holzbank, und dann haben wir Gottesdienst gefeiert. Im Hühnerstall. Gott ist auch herrlich im Hühnerstall, Leute. Halleluja. Nicht nur im Schafstall. Wo Jesus ist, ist Herrlichkeit. Und da werde ich nie vergessen, da sitzen ein paar Erzkommunisten drin, Atheisten, und die sind auch im Hühnerstall gekommen. Und ich werde nicht vergessen, da saß einer und fängt an zu weinen. Ich möchte Jesus haben. Ein Atheist. Die haben Freunde mitgebracht. der gesehen hat, im Hühnerstall brennt noch Licht. Und er ist einfach nur reingelaufen und er ist Christ geworden und hat später, ist sogar Prediger geworden später. Der Mann im Hühnerstall. Gott wirkt Wunder. Er ist nicht von Äußerlichkeiten abhängig. Du wirst Gott nicht in Äußerlichkeiten finden. Du wirst Gott nur in Innerlichkeit finden. Gott sagt ihnen auch im Traum, geht auf einem anderen Weg nach Hause. Geht auf einem anderen Weg nach Hause. Gott umgeht Jerusalem. Ganz bewusst und ganz gezielt. Das ist kein Unfall gewesen, nein. Das war von Gott gewollt. Umgeht den ganzen frommen Verein. Umgehe sie. Und du musst hier an dich selber denken. Weißt du, wie viel hättest du dir ersparen können, wenn du nicht zu dem gelaufen wärst und zu dem gelaufen wärst und dann mit ihm geredet, Bruder, ist das echt, Schwester, ist das wahr, was ich erlebt habe? Weißt du, du solltest lieber auf die Knie gehen und sagen, Gott, war das von dir, offenbar es mir. Und dann wirst du mehr Informationen bekommen auf den Knien, als wenn du Hinz und Kunz und Müller und Meier fragst. Die ganzen Scheinheiligen. Die werden erzählen, ja, bei uns ist es so und bei denen ist es so und bei denen ist es so. Nein, Gott will wissen, wie es bei dir ist. Wie es bei dir ist. Die Salbung wird dich lehren. Die Salbung wird dich von sinnlosen Wegen befreien. Die Salbung wird dich vor Herodes bewahren. Die Salbung wird dich in der Lage versetzen, Tabus zu brechen. Dass du sagen kannst, also wir gehen nicht zum Herodes zurück. Also mir hat der Herr gesagt, ich gehe nicht zu ihm zurück. Könnt machen, was ihr wollt. Du brichst das Gelübde, was du versprochen hast. Du weißt ja, Gelübde im Orient ist ganz arg was Wichtiges, was Hochheiliges. Aber die breche des Gelübde, weil Gottes Befehl größer ist als jedes Gelübde. Und deshalb, auch wenn du irgendwo ein Gelübde abgelegt hast, dich irgendwo festgelegt hast, wenn Gott zu dir geredet hat, vergiss den ganzen Schmarrn. Lass liegen. Geh deinen Weg, zieh deine Straße fröhlich weiter. Auch wenn du unnötigen Ärger irgendwo kriegst dann nachher und dich Leute ärgern und wütend werden auf dich und kein gutes Wort mehr über dich sagen, auf den kann man sich nicht verlassen. Weißt du, wenn du Gott folgst, dann werden sie solche Gerüchte über dich verbreiten. Ja, der hat über Nacht seine Meinung geändert. Gestern hat er noch so gesagt und heute sagt er schon so. Und ist nicht mehr da. Aber du kannst auch dein Leben retten. Stellt euch nur mal vor, die Weisen werden nach Jerusalem zurückgekommen und Herodes, wir müssen ihnen genau mitteilen, oder ich kann ihnen genau mitteilen, im Stall links, rechts da von der Hütte ist der Messias, der König der Juden. Da werden die zuerst geköpft und damit die Information nicht mehr weiter sich verbreitet und der Herodes wäre sofort nach Bethlehem gerast und hätte dort aufgeräumt. Wenn du dein Leben liebst und dein Leben dir was wert ist und du weiterleben möchtest, du musst auf den Heiligen Geist hören und sonst auf niemand. Weißt du, die haben ihren Glauben verloren. Die haben nichts mehr. Was willst du noch von denen? Sie sehen den Stern nicht. Sie haben keine Ahnung von dem. Weißt du, sieh ein, dass du am falschen Platz bist, wenn du nach Jerusalem gehst. Wenn du Jesus begegnet hast, hast du in Jerusalem nichts mehr zu suchen. Bei diesen Frommen. Weißt du, dort verlierst du deinen Frieden, deine Vollmacht, dein Selbstvertrauen, deinen Überblick, deine Freude, deine Liebe. Ich werde nie vergessen, als ich dann wieder in die Gemeinde kam, weißt du, ich dachte, ich brauche Christen, du brauchst Christen, das ist wahr. Aber als ich dann in der Gemeinde bin, dann haben sie gesagt, pass vor dem auf, pass vor dem auf, pass vor dem auf. Da habe ich gedacht, Mensch, ich muss vor alle aufpassen eigentlich. Es ist ein gefährlicher Verein. Nimm dich in Acht vor dem. Weißt du, ich dachte, ich bin bei Brüdern und Schwestern. Meine Geschwister. Aber nein, weißt du, der geht in eine komische Richtung und der geht in eine komische Richtung. Und als ich den Heiligen Geist erlebte und Jesus erlebte, dann sagt mir mein Pastor, als ich in ein Seelsorgegespräch mit ihm führte, das ist alles vom Teufel. Du, ich habe alles verloren. Bis ich wieder mal über die Straße ging in Augsburg und dann höre ich, es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft mit Tamburin und Klopfen und Schlagzeug und was weiß ich. Es ist Kraft, Kraft, Kraft. Ich denke, Menschenskind, die haben Pep. Und ich bin diesem Sound nachgegangen und dann komme ich da in den Niesherle-Saal da in Augsburg, in der Augusterstraße und komme ich hoch. Ja, tut, sind ein kleiner Verein, aber die sind happy. Und da singt ein Mann, mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Und dann singen sie das Lied einmal zu Ende, da komme ich gerade rein, dann lassen sie nochmal das Lied laufen und sagt, Mama, sing, mein Vater ist mehr als ein Millionär. Da dachte ich, die sind echt. Die sind echt. Weißt du, wenn du was Echtes erlebst, weißt du, dass es echt ist. Da braucht dir niemand zweimal sagen. Und plötzlich habe ich gespürt, die Leute, die sind arm, die sind einfach, die sind schlicht. Ein kranker Eisenbahner, der irgendwo Silber in sein Blut mal gehabt hat. Was weiß ich, eine lange Geschichte. Auf jeden Fall, der kann nicht einmal richtig Deutsch. Aber der hat Jesus lieb. Und das ist das Wichtigste, Leute. Wir haben seinen Stern gefunden. Und der, als ich dann zu ihm sagte, als er dann sagte, wer noch mehr von Jesus wissen wollte, wer den Heiligen Geist empfangen möchte, Geistestaufe erleben möchte, der darf zurückbleiben. Und ich blieb zurück. Und ich erzähle dann, was bei mir passiert ist. Und dann sagt er, habe ich gesagt, das hat mein Pastor gesagt, das ist alles vom Teufel. Sagt der Bruder, geh auf deine Knie und frag den Herrn, ob es vom Herrn war oder nicht. Und ich gehe auf meine Knie nach Hause und ich empfange die Freude wieder. Der Stern ist wieder aufgegangen. Der Stern ist wieder aufgegangen. Ich weiß, was ich erlebt habe. Deshalb bin ich begeistert von Jesus und ich bin enttäuscht von Religion. Begeistert von Jesus. Ich bin voll von der Freude am Herrn. Geh nach Hause auf einen anderen Weg, mit einer anderen Ausrüstung, mit anderen Erfahrungen, mit anderen Begegnungen. Geh erfüllt nach Hause. Weißt du, du musst radikal brechen. Vergiss alles, ich fange ganz neu an. Die Salbung ist ein radikaler Bruch. Die Salbung, du hast Jesus gefunden. Da gibst du den Buchstaben Glauben auf, da gibst du alles auf und sagst, ich weiß, dass ich Jesus jetzt entdeckt habe. Ich kann mich an meine Bibel halten, ich kann mich ans Wort Gottes halten. Gottes Wort ist wahr. Und sie wussten ganz genau, das alte Zeug interessiert uns nicht mehr. Die können ihre Tora runterleiern, so viel sie wollen. Glaub nicht, dass die Religiösen den Willen Gottes erfüllen, weil sie groß sind, weil sie reich sind, weil sie groß gewaltige Bauten haben. Nein, Gott ist bei den Geringen, bei den Einfachen, bei den Schlichten, bei den Ehrlichen. Da ist Gott zu finden, im Stall von Bethlehem. Im Stall von Bethlehem. Als sie dem Stern begegnet, Jesus angebetet haben, zogen sie auf einen anderen Weg nach Hause, begeistert. Begeistert, erfüllt. Weißt du, was ich möchte? Ich möchte, dass du erfüllt nach Hause gehst, erfüllt von Jesus. Die Salbung bricht jedes fremde Joch, jedes fremde Festlegung, das Joch des Herodes, das Joch der fremden Menschen, die nichts von Gott haben, falschen Versprechungen. Das bricht die Salbung, wenn du Jesus gesehen hast. Wenn du Jesus gesehen hast, Jesus musst du selbst finden. Selber den Lebendigen begegnen, selbst. Suche Jesus und sein Licht. Ich habe von Caroline Riem von 1895 ein Gedicht. Eigentlich ein Kirchenlied ist es, ein altes Kirchenlied. Aber ich kenne die Melodie nicht, sonst würde ich euch vorsingen. Aber da heißt es, juble mein Herz, ich habe den Heiland gefunden. 1895. Ich habe den Heiland gefunden. Da habe ich noch keine Handys gehabt und noch keine Computer und noch keine Autos. Aber ich habe den Heiland gefunden, schreibt sie. Er hat für ewig mich nun an seine Seele verbunden, bringe ihm Dank mit lautem Freudengesang. Bin völlig in ihm versunken. Zweiten Strophe. Juble mein Herz, Sündenschuld ist mir vergeben. Halleluja. Das ist Weihnachten. Das ist Erscheinung Jesu. Juble mein Herz. Da kannst du nicht mehr in eine Kirche gehen und Trauerlieder singen. Jammerlieder, Klagelieder. An der Klagemauer stehen und dann dich verbücken. Nein, da stehst du nicht mehr an der Klagemauer, die Zeit ist vorbei. Wir stehen vor dem Thron des lebendigen Gottes, Halleluja. Dann dritten Strophe schreibt, juble mein Herz, für mich hat der Heiland alles erstanden. Erlöset völlig von Sündenmacht, Ketten und Banden. Er ist allein, der da macht heilig rein und so weiter. Und den Glauben, ich habe Glauben gefunden. Juble mein Herz, das ist Weihnachten. Das ist, was die Hirten erlebten. Das ist, was die Weisen erlebten. Also ich möchte gerne Josef gewesen sein. Josef. Ja, Josef. Dann im vierten Strophe heißt es, juble mein Herz, ich darf meinen Heilern vertrauen, darf ohne Zagen beständig auf Jesus schauen. Fortan droht mir Bange und Sorge und Not, aber ich bin sicher in Jesus. Und in der fünften Strophe sagt die Jubel, mein Herz, mein Heiland will selber mich leiten. Mein Heiland will selber mich leiten. Ist das nicht herrlich? Du sollst jubeln. Ab heute hast du einen Führer, den Heiland. Und sie gingen einen anderen Weg nach Hause. Und dann in der sechsten Strophe, juble mein Herz, lass freudig dein Danklied erklingen. Jesus will selber zur seligen Heimat dich bringen. Zieh ich auch aus, bin ich auch bei ihm ja zu Haus. Darf ich auf ewig bei ihm Lob singen. Juble mein Herz. Also wir sollten jubeln. Lass uns aufstehen und lass uns jubeln. Lass uns jubeln. Weißt du, was jubeln ist? Wer kann jubeln? Juble laut. Versteht? Ja, Heiland, danke dir. Nein, wir sollen jubeln. Halleluja! Halleluja! Die Freude am Herrn ist, was den Teufel fertig macht. Was dich anders nach Hause bringt. Die Freude am Herrn. Stell mal vor, du gehst durch deine Wohnung, durch dein Zuhause und du fängst an zu jubeln. Dann sagen die Leute, hat sie ein Lotto gewonnen? Ist sie jetzt eine Millionärin? Was ist mit ihr los? Juble. Wir Christen jubeln viel zu wenig. Glaub mir das. Die Freude am Herrn ist es. Ich habe meinen Heiland gesehen. Mein Heiland geht mit mir. Mein Heiland ist bei mir. Mein Heiland segnet mich. Mein Heiland kommt bis nach Ghana. Halleluja. Mein Heiland ist überall. Ich kann überall mein Heiland mitnehmen. Er ist bei mir. Mein Heiland, jubel mein Herz. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass wir jubeln dürfen. Halleluja, dass wir preisen dürfen, dass wir singen dürfen, dass wir jauchzen dürfen, dass wir Halleluja sagen können. Lass uns ganz laut Halleluja sagen. Halleluja. Das war gut. Noch ein Ton mehr. Halleluja. Afrikanisch. Deutsch. Halleluja, preis dem Herrn. Ja, weißt du, der Teufel kriegt Angst, wenn du so aufgebaut, so jubelst und jauchst. Der kriegt Angst. Da brauchst du keinen Befreiungsdienst mehr. Du bist frei. Nur Gefangene, die jammern und klagen. Ihre Hände sind gebunden. Der Maulkorb. Ich habe gestern euch erzählt, ich habe so einen schönen Hund gesehen. Der hat mir so leid getan. Weißt du, aber der Hund ist so lieb. Da springen so kleine Hunde daneben. Aber die sind frei. Aber der hat so einen Maulkorb. Ich habe gedacht, oh Gott, der Hund tut mir so leid. Der würde gerne auch ohne Maulkorb rumlaufen. Aber der muss mit Maulkorb. Und der ist so ein schöner Hund und steht so traurig und hat so traurig geguckt. Mein Herz hat fast geblutet. Verstehst? Und der Teufel hat uns Maulkörbe aufgebunden. Und dass wir nicht mehr jubeln und jauchzen. Mein Heiland. Halleluja. Halleluja. Leg deinen Maulkorb ab und sag, oh, ich will bellen. Ich will schreien. Ich will jodeln. Ich will jauchzen. Meine Freude auf dem Weg nach Hause. Ich habe eine liebe Schwester mal gehabt, die hat bei uns in Stuttgart den Heiligen Geist bekommen. Und weißt du, was bei der passiert ist? Die konnte nicht mehr aufhören. Die Zungensprache kam so auf sie. In die Straßenbahn. Die musste dann runter. Die hat immer nur in Zungen gebetet. Die konnte nicht mehr aufhören. Die Geschwister haben gesagt, beruhige dich. Aber die hat sich noch, je mehr man gesagt hat, beruhige dich, desto impulsiver wurde sie. Die Freude am Herrn. Weißt du, wenn du einmal den Durchbruch erlebst, dann lass es laufen. Lass es laufen. Geh in den Wald, geh in den Park. Egal, was die Leute denken, du bist verrückt. Die sind sowieso alle nicht normal. Warum sollst du da eine Ausnahme sein? Also preis den Herrn und rühme den Herrn. Halleluja. Du sagst ja, der Geist ist den Propheten untergegangen. Gewiss, aber nachher, später. Später konnte sich die liebe Schwester beherrschen. Aber weißt du, die ist explodiert. Explodiert du mal unter der Salbung, unter der Kraft Gottes. Dann weißt du, was das ist, wovon ich rede. Juble mein Herz. Und das war 1895, da gab es noch keine Pfingstler. Also da wusste man noch nicht viel vom Pfingsten. Man hat in der Bibel gelesen, dass sowas gibt. Aber juble mein Herz. Lob und Dank. Halleluja. Cornelius, haben wir noch ein Lied vom Jubel?